Hey Tobias, was ist denn das für ein Setting? Wir sind gar nicht zusammen im Blick Podcast Studio, sondern da über Webcam verbunden.
Genau. Immerhin gibt es uns auch diese Woche mit Video, aber ja, ein bisschen spezielles Setting. Man sieht es, uns trennen ein paar tausend Kilometer. Bei mir da draußen, nämlich ziemlich hell, bei dir ist es gerade am dunkel werden. Während ihr jetzt fragt, wieso? Ich bin an der Apple Entwicklerkonferenz am Pfingstmontag und darüber reden wir jetzt dann auch gerade.
Genau, in unserem Podcast Prompt Zero am Mikrofon der Thomas Benke
und der Tobias Bolzon.
Prompt Zero.
Tobias, wie immer, wenn du die Möglichkeit hast, fliegst du tausende von Kilometern irgendwo in die Welt und schaust, was Neues läuft. Und das Mal hat es, glaube ich, besonders gelohnt, weil eben du bist in Kalifornien. Ich kann gerade sagen, im schönen Kalifornien, aber Kalifornien ist jetzt vor allem mit den Nachrichten wegen so Riots. Spürst du da etwas in deinem Cupertino?
Nein, also meine Mutter hat sich natürlich auch sehr Gedanken gemacht darüber. Ich habe sie ihr dann so erklärt, dass die Riots etwa gleich weit weg sind wie der Wiener Opernball von dort, wo sie wohnt. Und dann ist sie ein bisschen entspannt gewesen. Es hat aber, ja, es hat da in der Region, also in San Francisco hat es, glaube ich, auch schon erste Protestgates, das ist ein bisschen näher. Aber da im Silicon Valley ist es so tote Hose, wie es aussah, eigentlich auch immer.
Also es brennen noch keine Waymo-Taxis?
Es brennen da keine Waymo-Taxis, die fahren aber seit ein paar Monaten effektiv auch da an. Die sind bisher nur in San Francisco gewesen und jetzt fahren sie über die Autobahn, zum Teil auch bis da an.
Eben, jetzt, du bist in San Francisco, aber eigentlich bist du an der WWDC gewesen, in Cupertino. Eben, dort ist der Apple-Hauptsitz, das runde UFO, und sie haben über die neueste Software geredet und natürlich auch über die AI-Features, und das besprechen wir nachher. Aber tu doch mal für uns Normalbürger, die nicht in den USA und nicht in Kalifornien sind, ein bisschen schildern, wie ist das so ein Setting? Wer noch nie an dem Hauptsitz von Apple war? Wie muss ich das so ein vorstellen?
Es ist gigantisch gross, es ist eine riesige Fläche, so muss man sich das mal vorstellen. Es ist sehr grün. Es schmeckt gut. Im Moment blüht irgendwie gerade so auch da rund ums Hotel rum, blüht so ein bisschen Jasmin-Sachen. Also es hat wirklich einen feinen Geschmack in der Luft. Da ist mir jetzt aufgefallen.
Der Herr ist Botaniker.
Es gibt zum Glück Apps, wo man Pflanzen identifizieren kann. Genau. Also beim Rosmarin und beim Lavendel habe ich es nicht gebraucht, aber der spezielle Jasmin habe ich jetzt so noch nie gesehen. Aber es ist im Moment ist es nicht sehr warm. Es hat sehr viel Architektur. Du hast gesagt, der Hauptsitz ist riesig. Man wird dort angekarrt, dann geht man zuerst mal so grosse Stege auf und läuft dann so vielleicht etwa ein Viertel um Dreieck um den Kreis herum. Und der Event, der ist nicht im Gebäude innen selber, also viel mehr Teils, sondern es ist dann wie so, die Bühne ist eigentlich aussen. Wenn man von oben schaut, ist es ja der Kreis und eigentlich wie ein Kuh, man schaut aus dem Kreis raus und dort ist dann die Bühne und dort zeigt es dann der Film mittlerweile.
Ist also es ist Outdoor, es ist nicht ohne im Steve Jobs Theater.
Genau, es ist Indoor und Outdoor, also man sitzt so halb im Gebäude rein, schaut aber raus und gewisse Leute sitzen aber auch von außen. Und das Gute ist auch, wenn man einen Schattenplatz bekommt, weil sonst wird es ziemlich schnell, ziemlich heiß.
Eben, du hast gesagt, seit der Pandemie, Corona, tut Apple die Sachen nicht mehr so richtig live machen, sondern es wird ein Film abgespielt. Also du hast den gleichen Film gesehen wie ich und vielleicht auch unsere Zuhörerinnen am Computer. Was bringt es denn, wenn du da bist, mehr als jetzt mir?
Also es gibt einerseits natürlich noch ein kleines Intro, wo dann nämlich nicht übertragen wird. Für da lohnt es aber natürlich nicht da anbauen. Es ist alles, es ist alles drumherum. Also wir hätten damals noch halt gewisse Workshops oder kann Leute treffen, kann mit Leuten auch reden vor Ort, kann auch mit Entwicklern reden, die da vor Ort sind, für effektiv halt die Konferenz. Und es ist eigentlich das Drumherum natürlich, wieso das es lohnt zum Gehen. Oder natürlich, wenn neue Hardware gezeigt wird, das ist jetzt das Mal nicht der Fall gewesen, dann lohnt es sich auch zum also Event gehen, weil an die kommt man sonst logischerweise nicht übers Video. Übrigens, lustiges Detail, auf dem Apple Campus gibt es auch ganz einen Haufen Äpfelbäume. Habe ich kürzlich irgendwo gelesen. Ich glaube, über 30 verschiedene Sorten.
Und ich hoffe, so der Macintosh ist auch dabei.
Das weiß ich nicht, das ist nicht überliefert.
Kannst du mal mit deinem iPhone schauen, ob du den erkennst. So, genug des Geplauders, wir sind ein AI-Podcast und du hast ein bisschen die WWDC unter dieser Prämisse verfolgt, was man so weiss und was wir ja schon ein paar Mal angetönt haben bei uns im Podcast und auch bekannt ist. Apple hat es noch nicht so auf die Reihe gekriegt bisher mit all diesen KI-Anwendungen. Wie sieht es jetzt aus? Beziehungsweise dann im Herbst, wenn das iOS rauskommt?
Ja, eben der Druck ist sehr gross gewesen, oder die Spannung ist auch gross gewesen im Vorfeld von dieser Veranstaltung. Kurze Rückblende, eben letztes Jahr hat der Craig Federici, der Softwarechef eigentlich von Apple, grosse Ankündigungen gemacht. All die Apple Intelligence-Funktionen, schlaue Siri, wo irgendwie kontextuelles Verständnis hat und irgendwie auf alle Sachen kann zugreifen, auf dem iPhone und die dann quasi extrem gut kann beraten. Und all dem hat man noch nicht gesehen, obwohl es eigentlich versprochen war. Man hat es dann im Vorfeld schon gemunkelt, dass es ja, auch das Jahr kann News zu dem wird geben. Das ist auch tatsächlich so eingetroffen. Ist schon ziemlich in den ersten paar Minuten von dem Event hat der Federici dann auch gesagt, dass das ja keine News wird geben zu Apple Intelligence, also zu diesen überarbeiteten Siri. Und zwar mit der Begründung, dass es mehr Zeit bräuchte, um die Funktionen zu entwickeln, um ihren hohen Qualitätsstandards entsprechen.
Also da können wir auch den Podcast jetzt beenden, No News von Apple.
Es sind natürlich ein Haufen andere, kleine Sachen gegeben. Etwas anderes, was ich auch noch will loswerden, dass am Anfang hat es noch einen Protest gegeben. Ich glaube, das hat man logischerweise auch nicht gesehen, weil das ist nicht im Film über.
Das ist live gewesen.
Das ist ein Live-Protest, genau. Es ist einer aufgestanden und hat rumgeschrauen. Ich habe leider nicht verstanden, wann er geschrauen hat. Habe dann nachher noch ein bisschen nachgelesen. Er hat gesagt, I work at Apple, hat jemand geschrieben. Und dann hat er, also presumably ist es um Palästina-Protest gewesen. Aber genau überliefert ist es auch nicht. Es ist etwa 30 Sekunden gegangen, nachher ist er raus eskortiert worden. Natürlich auch nicht das erste Mal so eine Tech-Konferenz, wo jetzt ja, zur Bühne wird für so einen Protest. Also wir erinnern uns, Google hat letztes Jahr recht grosse Proteste gegeben. Dann
Microsoft
hat es an der Build-Conference hat es, glaube ich, zwei zu Zwischenfällen gegeben sogar. Also ja, passiert immer wieder.
Ja, und ich habe gelesen, der Mann hat irgendwie seine Jacke aufgerissen und das Palästinensertuch irgendwie unten angehabt. Okay, gut. Aber trotz dem Protest ist dann Joe über die Bühne gegangen. Eben und eigentlich von den normalen Zuschauern hat da niemand etwas mitbekommen.
Genau.
Was ich besonders lustig gefunden habe, du hast vom Craig Federici erzählt, das ist Thema mit der Frisur von Apple, mit der grauen Mähne. Mhm. Da hat es ja letztes Mal schon einen Witz gemacht, als er aus dem Flugzeug kommt, ist, irgendwie mit dem Frisurhelm. Und jetzt wieder, sie lutscht es ein bisschen aus, irgendwie, man hat da gesehen im Film am Anfang, wo der Formel 1 Auto da auf dem Apple Hauptsitz rumfährt. Er zieht den Helm ab und dann ist seine Frisur gerade fünfmal grösser gewesen als normal. Es ist
etwa so hoch gewesen, ja, genau.
Sehr, sehr ja. Funny. Und eben das Auto ist umgefahren, das Formel 1 Auto, weil Apple für Apple Plus oder TV, wie heisst es? Ein Film produziert über Formel 1.
Apple TV Plus heisst Apple TV Plus? Apple TV Plus heisst es, genau. Das
ist aber von Apple zum Film schauen, genau. Die machen einen Film über Formel 1 und haben dafür geworben. Genau, so ist es.
Genau, obwohl mit dem Brad Pitt. Ich habe mich dann gefragt, wie das die Frisur gemacht haben, ob sie das neue Google-Modell Veo 3 genutzt haben, um seine Frisur so viel grösser zu machen. Oder
ich habe mich eher gefragt,
für das eigenes Modell? Oder
Apple, wo ja immer so Umweltschutz macht und auf Green, auf einmal kommt da so ein Benzinbolide und fährt auf dem Apple-Hauptsitz rum. Leider nur virtuell. Kleiner Fun-Fact zum Abschweifen. Welche Firma hat wirklich eine Rennbahn auf dem Dach?
Fiat.
Genau. Also das alte Fiat-Werk in Turin. Ja. Das hat das gehabt, da bin ich mal drüber gewesen. Ist aber leider schon lange nicht mehr im Gebrauch. Mit so Steilkurve und allem. Okay, aber zurück.
Ja, schön.
Zurück zu Cupertino, Apple und dir und KI.
Genau, also ich fasse vielleicht einfach mal kurz zusammen, was so die grössten und wichtigsten Ankündigungen gewesen sind. Also das Größte, was ich auch am spannendsten gefunden habe, ist eigentlich, sind, hat einen sperrigen Namen, es heisst Foundation Models Framework. Da kennt man auch, ja, es ist eine Entwicklerkonferenz, das Publikum richtet sich auch eher natürlich an die Leute, die dann nachher Apps entwickeln, die auf diesen Systemen laufen und nicht unbedingt nur Nutzerinnen und Nutzer. Und Foundation Models Framework, das heisst eigentlich, dass Entwickler können in Zukunft, also eigentlich dann halt ab Herbst, können die auf KI-Modelle zugreifen, die direkt auf den iPhones laufen. Also halt alle die, die es unterstützen, von den letzten, also die neueren Modelle quasi. Und das ist natürlich cool, weil du kannst direkt halt Sachen ausführen auf dem Modell. Also die Daten gehen nicht in die Cloud. Dort gibt es einen Haufen Möglichkeiten, dass es bietet zum Beispiel Swift-Support, sodass Entwickler mit nur 3 Zeilen Code dann können auf das Apple Intelligence Modell zugreifen.
Also eben, das wird dann alles flüssiger machen, weil es nicht mehr muss per Mobilfunknetz auf- und abgeladen werden ins Internet.
Genau, ja. Etwas Ähnliches gibt es auch schon bei Google. Also auch die haben kleine Modelle, die direkt auf Pixel-Geräte laufen und natürlich so können angesteuert werden. Wir können später dann, es hat auch noch recht viele Reaktionen gegeben von Entwicklern, da können wir dann nachher noch drüber reden. Ich fasse es zuerst einfach noch weiter zusammen. Es hat eine recht coole Funktion, finde ich, die es gegeben hat. Live-Übersetzung. Funktioniert in Nachrichten, FaceTime und in der Phone-App. Und da kannst du quasi Gespräche, also halt entweder wenn du am Schreiben bist oder wenn du jemanden per Video anrufst, werden die Sachen direkt untertitelt. Oder wenn du am Telefon bist, dann ist es so, dass quasi die Stimme nachgesprochen wird. Auch da gähnen jetzt wahrscheinlich einige Android-Nutzerinnen und Nutzer, weil in diesem Lager gibt es das auch schon zum Teil ein bisschen länger.
Ja, Live Translation, was ich wirklich cool finde, ist, wenn es nicht nur immer neue Sachen bringt, sondern wenn es irgendwie ja, alte Funktionen, die schon lange auf dem Handy sind, eben wie zum Beispiel telefonieren, wenn das auf einmal eine neue in eine neue Welt eintaucht. Sie haben es ja eben gezeigt, und zwar mit Deutsch zusammen, Englisch. Das heisst also, ich muss nicht mehr Fremdsprache lernen in der Schule. Ich kann jetzt einfach irgendjemand mal
anrufen. Wie gut, dass es denn ist und wie, ich meine, es ist ja nicht real-time, also es hat dann natürlich auch Verzögerung. Also das Telefon geht natürlich dann doppelt so lang. Jemand, der nicht so gerne telefoniert, wie ich da bin, fände ich jetzt, glaube ich, nicht so leicht, wenn ich dann noch doppelt so lange telefoniere oder doppelt so lange muss telefonieren. Aber ja, spannend ist die Funktion sicher,
ja. Und das geht dann nochmal mit zwei iPhones zusammen oder auch?
Beim Telefon ist es so, dass nicht beide ein iPhone brauchen. Und okay. FaceTime brauchst du, ja, natürlich kannst du nur
auf... Ja, logisch, geht schon.
Ja, genau.
Eben, Google hat ja an der letzten Konferenz eben gezeigt, eine gleiche Funktion für Google Meet.
Genau.
Aber beim Telefonieren haben sie es auch schon, oder nicht?
Beim Telefonieren hat es auf Samsung-Handy sicher ausgeliefert, wie es auf dem Pixel... Ja, da weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja, und Google ist noch Englisch Spanisch gewesen und Apple tut jetzt schon mehr Sprachen unterstützen. Und das ist
genau, jetzt muss man aber nochmal sagen, da, was du jetzt erwähnt hast mit Google Meets, da ist dann wie nochmal ein Schritt drüber. Also, was Apple macht, ist, sie tun einfach untertiteln oder halt Sprache generieren lassen. Und bei Google Meets ist es ja wirklich so, dass eigentlich Echtzeit oder fast Echtzeit-Übersetzung ist und auch die Intonation von der Stimme beibehalten wird. Also es ist schon auch eine künstliche Stimme, aber wenn jemand dynamisch redet oder Freude hat, dann soll da auch in dieser gesprochenen, synthetischen Stimme überkommen. Also es hat ein bisschen mehr Nuancen als jetzt die Apple-Funktion.
Okay, haben wir etwas gelernt.
Dann etwas anderes, was ich auch sehr cool finde, was auch mit Telefon zu tun hat, ist das Call Screening, nennt sich das. Das ist ein Anruffilter, also wenn dir jemand anruft, wo du die Nummer nicht gespeichert hast, dann nimmt quasi das iPhone den Anruf für dich ab und fragt dann die Person ganz trivial, was willst du? Und dann kannst du erklären und dann tut es transkribieren und zeigt es dir auf dem Display an. Quasi, das ist die und die Person, sie möchte gerne da und da, willst du den Anruf annehmen oder nicht?
Ja, also man muss ja sagen, die jüngere Generation, wir sind ja alte Säcke, die nehmen ja eh kein Telefon ab. Erstens mal gar kein. Zweitens mal sicher keine von unbekannten Nummern. Ja, das heisst, ist eine Wummerfunktion vielleicht dann, wo die brauchen.
Vielleicht, ja.
Also wir Journalisten sind ja ein bisschen anders. Wir denken immer, es kommt die erste geile Story und müssen das Telefon abnehmen. Aber dann manchmal ist es halt auch irgendwie ein Fake-Fatball oder irgendein Telefonverkäufer, der uns zulabert. Und das kann man dann, die kann man aussortieren.
Genau. Etwas anderes, was auch recht cool ist, ist Hold Assist. Das ist so, wenn man auf der anderen Seite sitzt und jemandem anruft, zum Beispiel halt in ein Callcenter und dann hängt man dort in der Warteschlaufe drin, dann tut quasi das iPhone warten für einen. Also man kann zum Beispiel die Musik ausblenden und es connectet sie dann erst wieder mit dem Telefon, wenn es merkt, dass wirklich ein Mensch abgenommen hat oder gegenüber dran ist.
Auch das finde ich ein cooles Feature, weil brauchen wir immer wieder. Ich mag mich letztens erinnern, als ich der Bank meines Vertrauens angeläutet habe und irgendwie eine halbe Stunde in dem Callcenter hängen geblieben bin und dann immer so das iPhone so daheim neben mir kann. Und jetzt ist es so, dass es dann wieder läutet, wenn der Mensch im Callcenter dann doch mal Zeit hat für dich.
Und jetzt natürlich auch da, die beiden Funktionen gibt es im Android-Lager doch schon ein gutes Zeitchen. Wie gut das denn da alles funktioniert mit schweizerdeutschen Sachen, ist dann nochmal ganz die andere Frage. Da nimmt mich dann schon ziemlich Wunder, ob es direkt von Start auch in der Schweiz ist, weil bei der Verfügbarkeit steht Deutsch, Klammern, Deutschland. Von dem her schauen wir mal. Dann haben sie sonst noch einen Haufen Sachen vorgestellt, einen Haufen kleinere Sachen. Das Update von Visual Intelligence, das ist eigentlich, man kann mit der Kamera irgendetwas föteln und dann kommt noch eine Erklärung über was es ist. Oder
also, du eigentlich am Anfang erklärt hast mit dem Jasmin, wo da gefötelt hast und es dir gesagt.
Wenn man so will, ja, habe ich jetzt nicht mit Visual Intelligence gemacht. Die ist eine App, die nennt sich iSeek. Das ist so ich glaube, von irgendeiner Universität, so Pflanzenidentifizierungs-App.
Ist es ein Feature, das die wenigsten kennen, leider? Ihr könnt mit dem iPhone irgendetwas fotografieren. Mhm. Also eben zum Beispiel Pflanzen. Mhm. Und nachher in die Fotogalerie, genau, aufswipen. Und dann kommt unten das Icon, irgendetwas kann man draufdrucken. Und dann sagt es einem, welche Pflanze das ist. Oder welches Tier oder welches Insekt. Das ist ja funktioniert recht gut, überraschend gut.
Funktioniert dann recht gut. Das Blöde ist, dann hast du nachher einfach das Bild auf deinem iPhone und die andere musst eben, also ist wie ein eigenes, ist nicht in deiner Fotolibrary dann drin. Aber es ist auch so gamifiziert, also man kann so Pflanzen sammeln und so. Also ist auch lustig. Aber zurück zu Visual Intelligence. An das kommt ein ziemlich grosses Update über. Und zwar kann man neu, auch wenn man einen Screenshot macht, also halt mit dem Volume Down und dem Power-Knopf, also neu nicht jetzt, aber in Zukunft, ab dem Herbst, wenn es dann verfügbar ist, wird man können, also ich muss mal da sagen, es ist eigentlich wie Circle to Search, wo Google vorgestellt hat, man kann nach Sachen suchen, einfach ohne Sachen umkreisen, sondern ja, man macht es dann auf und dann kann man zum Beispiel eine Lampe markieren, wo man gesehen hat in einem Instagram-Post und die sucht es dann im Web für dich.
Hey, look.
Coole Sache.
Tobias, Apple hat das iPhone erfunden, alle haben es kopiert. Die Android ist bei der Funktion ein bisschen schneller gewesen und jetzt tut halt Apple zurückkopieren.
So und, umgekehrt auch wieder natürlich. Also so ist es, so geht es immer weiter. Es ist so ein Leiterli-Spiel natürlich. Etwas, was ich auch sehr cool gefunden habe, was aber gerade schon angekündigt hat, dass es nicht in die Schweiz kommt, ist so ein Workout-Buddy, nennt sich da. Das ist eigentlich so ein KI-Trainer. Also der schaut halt all deine Fitnessdaten an und sieht dann so, du bist jetzt das, bei dieser Jogging-Runde besonders schnell gewesen und lobt dich dann. Oder sieht, diese Woche läuft es vielleicht nicht so gut, muss ein bisschen motivieren und so. Und dann pusht es dich vielleicht zum Doch noch irgendwie noch ein Gas geben, die zwei letzten Runden oder so. Finde ich irgendwie noch cooles, coole Funktion, wenn es gut funktioniert, habe ich das Gefühl, könnte noch motivieren.
Und wieso
kommt es in die Schweiz? Wäre da etwas für deine Velotouren, meinst du?
Wieso kommt es in die Schweiz, das erste Mal?
Ja, das weiß ich nicht.
Aus Datenschutzgründen wahrscheinlich. Aus Datenschutzgründen.
Nein, nein. Es, ich meine, es ist ja eh alles in der Fitness-App drin, wo da läuft ja dann, also auch da wird lokal laufen und nicht irgendeiner Cloud.
Ja, auch ich muss sagen, ich tue nicht mit Apple mein Zeug aufzeichnen, sondern mit Strava und dort haben wir echte Leute, so hoffe ich doch, Kudos, das ist Daumen hoch. Brauche ich also kein Lob von der AI.
Kudos ist das Cloud von der Sportszene.
Schön gesagt.
Okay, gut.
Eben, und was ist mit Siri passiert? Du hast gesagt, da gibt es nichts Neues.
Ja, eben, das war die grosse Enttäuschung. Eben das Eingeständnis vom Creative Federici, der gesagt hat, ja, im kommenden Jahr sollen wir dann mehr über da erfahren. Das ist schon ziemlich ein Schlag in die Magengrube gewesen. Das hat auch für eine Reaktion an der Börse gesagt. Also, während kurz nachdem die Ankündigung gekommen ist, ist der Aktienkurs von, glaube ich, etwa 206 auf unter 201 Dollar gehalten. Das klingt jetzt mal fast nicht so spektakulär. Aber Business Insider hat ausgerechnet, das entspricht etwa 75 Milliarden Dollar Börsenwert. Also doch eine rechte Summe. Mittlerweile hat sich wieder so ein bisschen ausgeglichen.
Ja,
und so.
Es ist wieder rauf und ich muss echt sagen, eben wenn der Kurs ein bisschen ab und rauf geht, ich glaube, das ist in der Long Run egal. Also,
ja, wenn, der Trump, egal,
wenn der Trump etwas sagt, geht es noch viel mehr auf und ab.
Das ist natürlich so, ja. Aber es zeigt natürlich auch, dass eben, meine, Apple ist natürlich klar ein investortriebenes Unternehmen auch. Und ja, sie müssen
ja, die Leute sind nervös.
Die Leute sind nervös, genau. Die Leute sind nervös.
Ja gut, und wenn jetzt vor allem die AI-Funktionen vom neuen vor allem iPhone-Betriebssystem iOS 26, wie es jetzt heisst, beredet, was ist denn sonst noch so neu, wenn man schon gerade darüber redet?
Ja, also die grosse Kiste ist klar Liquid Glass. Das flüssige Glas, wie es Apple nennt, das ist eine neue Designoberfläche, wo auf alle Geräte ausgerollt wird, also aufs iPhone, aufs iPad, auf Watch, auf Apple TV, inspiriert von der Vision OS, also von der Cyberbrille von Apple. Vorstellen muss man sich da, es hat sehr viel Glaselement, so viel, also Logos werden wieder so fast ein bisschen dreidimensional, es sind sehr viel durchsichtige Elemente, Sachen reflektieren das Licht, wo aufs iPhone kommt, also auch wenn man das iPhone dann so drüllt, dann läuft so ein Band eigentlich ums App-Logo oder ums App-Icon durch. Also, man merkt, es hat so ein Spiel drin quasi. Und es ist die grösste Überarbeitung von der Oberfläche seit ungefähr einem Jahrzehnt.
Ja, also, viele erinnern sich schon gar nicht mehr, wie es früher war. Ketzer sagen, es ist ein bisschen Windows Vista reloaded. Du hast nämlich ja ein Gerät in der Hand gehabt, wo Liquid Glass schon drauf war. Wie fühlt sich so, wenn man es in der Hand hat?
Auf den ersten Moment, ganz ehrlich, nicht wahnsinnig viel anders. Weil eingestellt ist es so, dass doch sehr ähnlich ist, wie es jetzt ist. Also im Vorfeld hat es so Gerüchte gegeben, dass alle Icons rund werden und nicht mehr so eckig sind, wie sie jetzt sind. Das ist zumindest Stand jetzt nicht der Fall.
Das ist meine grösste Enttäuschung eigentlich vom Jahr, weil bisher haben die Apple Leaks immer gestummen oder oft gestummen. Und ja, die runden Icons sind überhaupt nicht gekommen.
Ja, mich kann es aber dann schon, mich kann es dann halt eben, mich kann es ein bisschen pimpen und kann dann sagen, ja, es soll alles quasi den durchsichtigen Look machen und dann ist es schon sehr anders und sehr gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Ich glaube, wenn da der Standard wäre, hätte es wahrscheinlich sehr viele Reaktionen oder sehr viel mehr Reaktionen gegeben. Wird es sicher auch noch geben, weil jetzt die Ankündigung, viele können sich auch noch viel nichts darunter vorstellen, wenn es dann im Herbst irgendwie auf ein paar hundert Millionen iPhones kommt, das neue System, dann sieht es dann sicher nochmal anders aus. Dort wird es dann sicher, also auch kurze Rückblende, eben 2013 ist das, glaube ich, mit der iOS 7, wo dann alles flach geworden ist. Vorher hat man ja eben auch so einen 3D-Look gehabt. Dort hat es extreme Reaktionen gegeben. Die Leute haben auch sogar irgendwie Petitionen gestartet, um wieder zurück zum alten Look zu gehen, was logischerweise nicht passiert ist. Und das wird, also Apple wird sich da nicht vom Kurs abbringen lassen, natürlich. Und es ist auch jedes Mal halt, wenn es so eine grosse visuelle Änderung vorgestellt wird, dann gibt es immer im ersten Moment mal so ein bisschen Abwehrhaltung von vielen Leuten und vielleicht nach zwei Wochen hat man sich dann daran gewöhnt. Ich kann mir vorstellen, es wird nicht viel anders sein. Und es bietet viele Möglichkeiten. Man kann es sehr ähnlich aussehen lassen, wie es jetzt ist. Und die Leute, die voll wollen eintauchen in das flüssige Glas, die können das machen.
Das kennen wir ja von Redesigns von Zeitungen, auch bei uns, beim Blick. Wenn es mal anders aussieht, dann hast du am Anfang immer Reaktionen. Nach zwei Wochen mag sich niemand mehr erinnern, wie es eigentlich vorher ausgesehen hat. Und man gewöhnt sich daran.
Ja, wo ich die grössten Fragezeichen noch habe, ist so ein bisschen bei der Übersichtlichkeit. Also geht es halt, wenn halt da, wo hinten ist, durchscheint und du vorne dran schon viel hast, dann wird es einfach per se mal unübersichtlich. Und das kannst du irgendwie nicht lösen. Dort habe ich meine grössten Fragezeichen.
Es hat so lustige Memes oder Bilder gegeben, jetzt, die auf X umschweren, wo es dann der Tim Cook noch haben mit dem Liquid Glass Ding drüber und seine Augen sind so verzogen gewesen. Oder irgendwie, du hast die Notification über dem Hintergrund und kannst gar nicht richtig lesen. Ich hoffe, dass sieht im Real Life besser aus als auf den Bildern.
Ja, und wenn ich mich auch frage, ist, wie barrierefrei dass es wirklich ist. Also eben gerade halt durch die verschiedenen Schichten und verschiedenen Layers oder verschiedenen Ebenen ist es schwierig, um irgendwie Sachen erkennen, habe ich das Gefühl. Aber das wird sich zeigen, wenn es denn da ist und vielleicht haben sie sich dort auch Gedanken gemacht und sicher ein hübsch ausgesehen tut in meinen Augen.
Ja, ich bin sicher, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben die Apple Keynote verfolgt und falls ihr eine Meinung habt zu Liquid Glass, der KI-Funktionen oder was auch immer, dann schreibt uns auf promptzero@blick.ch, promptzero@blick.ch und wir werden es lesen und beantworten, falls eine Frage ist. Wir haben jetzt unsere Meinung runter, beziehungsweise du deine, aber es ist eine Entwicklerkonferenz. Was sagen dann die Entwickler, also die Apps machen, zu den neuen Funktionen, die bei Apple auf uns zukommen?
Dort hat es sehr durchmischte Reaktionen gegeben. Also ich habe vor allem Sachen oder Stimmen zusammengetragen, die sich geäussert haben eben zu diesen lokalen KI-Modellen. Einer hat zum Beispiel wie Mac Rumors gesagt, für ihn sei da ein wirklicher Game-Changer. Also er hat gewartet darauf, dass endlich auch Apple quasi so ein KI-Modell bringt, das lokal läuft. Andere sind so ein bisschen kritischer, oder haben vielleicht noch ein paar mehr Fragezeichen. Der eine hat gesagt, zum Beispiel, die machen so eine Essence-App oder so eine Essence-Tracking-App. Sei sicher cool, aber er glaube ich nicht, dass jetzt das On-Device-Model dann wirklich genau erkennen kann, wie viele Kalorien jetzt zum Beispiel auf dem Teller sind. Aber er glaube ich, dass es sicher möglich ist, um halt so mit der KI können chatten und dann wie fragen, wie viel Kalorien hat eine Banane zum Beispiel oder was für Nährwert hat eine Banane, so etwas können sich gut vorstellen. Da ist so ein bisschen der Spagat, den es wirklich hat und ich glaube, jetzt wird sich dann auch zeigen. Ich finde, es ist recht eine coole Sache, dass Apple da gemacht hat. Vor allem, es ist meiner Meinung nach sicher eine Win-Win-Situation, weil Entwickler werden sich coole Sachen mit den Möglichkeiten ausdenken, was aus nicht drin liegt oder Apple sich nicht hätte können ausdenken. Und ja, für sie ist es natürlich super, weil sie brauchen keine Kosten, keine Tokenkosten, keine Sauskosten. Ihre App wird nicht grösser aufgebläht, quasi, weil es halt ins System integriert ist und sie es direkt können ansteuern. Von dem her sicher coole Möglichkeiten, bis dann aber die ersten Apps rauskommen, die da auch nutzen, das wird jetzt wahrscheinlich auch noch einen Moment dauern.
Warum ist Apple selber so vorsichtig bei KI?
Ja, ich denke einerseits sicher, weil es natürlich letztes Jahr sich auch ein bisschen zu fest aus dem Fenster rausgewagt haben. eben, sie haben zu viel versprochen, was dann nicht hat können liefern. Das hat sie jetzt so ein bisschen Bredouille gebracht, ehrlich gesagt auch, weil eigentlich haben sie wahrscheinlich gar nichts können richtig machen. Bei dieser WWDC hätten sie irgendwie, hätten sie nochmal so mit vollem Maul irgendwie so ein Versprechen gemacht und nachher nicht geliefert, dann wären sie irgendwie ziemlich mit der Hose drinnen da gestanden. Und jetzt so der Safe-Kurs, den sie jetzt gefahren haben, so die Low-Level neue Apple Intelligence-Funktionen, ja, die sind zwar cool, aber es ist jetzt nicht, ist ja jetzt nicht irgendwie der riesen Brüller drunter. Also, da haben auch ein paar Analysten, haben sich zu, also Tech-Analysten, wo die Keynote angeschaut haben, haben das Gefühl, der eine gefunden, ja, die ganze WWDC sei fast so ein bisschen ein Blindgänger gewesen. Die andere Analystin, wo ich auch verfolge, muss schnell ihren Namen suchen. Die heisst Carolina Milanesi, die hat in einem Interview gesagt, ja, Sky-Rennen, alle reden quasi von dem, aber da ist ja wie ein Marathon und das Tempo ändert sich monatlich. Also sie ist ein bisschen gelassener in der Beurteilung gewesen, sage ich mal.
Ja, also ich sage immer, wenn es die grösste, reichste Firma von der Welt nicht hinkriegt, dann könnte auch andere Firmen, die vielleicht gerade ein bisschen mit der Entwicklung von neuen Features strugglen, AI im AI-Bereich oder auch nicht, vielleicht auch mal ein bisschen durchschnaufen und sagen, hey, es ist vielleicht ein bisschen komplizierter, als wir gemeint haben.
Ja, und also ich meine, ein Hinweis gibt vielleicht auch noch so, Apple selber oder für den Forschende von Apple haben vor ein paar Tagen so ein wissenschaftliches Paper rausgebracht, was so verschiedene Reasoning-Modelle, also so die Denkmodelle von den anderen Herstellern eigentlich getestet oder angeschaut haben. Und dann haben sie, also es sind sofort gegebene Aufgaben, wo es dann ein Reasoning-Modell gegeben haben. Und was sie herausgefunden haben in dem Paper, ist, dass eigentlich bei extrem komplexen Aufgaben versagen die Reasoning-Modelle eigentlich komplett, also fast durchs Band. Und ja, das ist einerseits natürlich sicher ein Seitenhieb, halt so Firmen wie OpenAI, wo natürlich die Denkmodelle auch sehr loben. Und vielleicht andererseits, ja, es passt natürlich auch zu Apple. Also es ist wie so, es ist halt schon immer so ein bisschen ein Kurs gewesen, oder? Einfach mal ein bisschen aus der zweiten Reihe mal ein bisschen schauen, was so läuft und dann irgendwie die Sachen machen, was zwei, drei Jahre später machen, was irgendwie das Bedürfnis ist und quasi in ihrem eigenen Stil.
Ja, ich habe die Studie natürlich auch gesehen, aber das ist ein bisschen ein billiger Move. Ich meine, ausgerechnet, gerade vor der WWDC, wo man nichts zu KI gross erzählen hat, kommt irgendwie ein Studio, das sagt, hey, KI ist gar nicht so schlau, wie ihr meint. Das ist also gar nicht so schlimm, wenn wir nichts haben und alle weitermachen. Das ist so ein bisschen ein Marketing-Gag für mich gewesen, glaube ich. Aber gut, wahrscheinlich hat
es ja. Ich würde mal sagen, ja, das Timing kann man, ist sicher nicht zufällig gewählt gewesen, würde ich mal behaupten. Die Studie scheint mir aber schon solid zu sein. Und ja, ich meine, klar ist schon auch, Apple hinkt hinterher, wenn es um KI geht. Das hat auch die WWDC gezeigt, oder? Also ich meine, Google hat bei seiner Entwicklerkonferenz in dem Jahr so viele KI-Funktionen gezeigt, wo...
Eben, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie steht so Apple im Vergleich zu der Konkurrenz da? Eben, du hast Google gesagt oder andere, vielleicht Hersteller von Unterhaltungselektronik oder Kommunikationselektronik?
Ja, eben, sie hinken hinterher. Also, ich glaube, da muss man nicht beschönigen und kann man auch nicht irgendwie anders drüllen, meiner Meinung nach. Google hat so viele neue Funktionen vorgestellt. Klar, das ist auch noch nicht alles irgendwie in den trockenen Tüchern und so. Auch die KI-Brille, die sie auch letztes Jahr schon gezeigt haben, ist jetzt das Jahr mal ein Prototyp rum gewesen. Und rausgekommen tut sie dann aber auch erst nächstes Jahr. Aber sie sind wenigstens, es ist quasi ein Update oder ein realistisches Update gewesen, mal zu dem Ganzen. Microsoft macht aus seinen ganzen Windows-Systemen keine Plattform. Auch dort hat es viele Events gegeben, auch für Entwickler. An der Build Conference, Anthropic auch, sowieso beliebt bei Programmierern. OpenAI auch. Ich meine, die sind Marktführer mit ChatGPT und tragischerweise eben, wir haben kürzlich auch darüber geredet, die Partnerschaft jetzt, wo der Johnny Ive quasi neue Hardware macht mit
der ehemalige Apple-Designer.
Der ehemalige Apple-Designer, da ist natürlich sicher besonders schmerzhaft. Und halt so, die Schiebli-Taktik von Apple steht dann da schon in einem ziemlichen Gegensatz zu diesen doch sehr Schnellzugtempo von diesen anderen Firmen, oder?
Ist der Johnny Ive so ein bisschen unter den WWDC-Besuchern ein bisschen Thema gewesen? Man tuschelt über
die Partnerschaft. Habe ich nicht gehört, nein. Habe ich gar nicht gehört.
Na gut.
Ja.
Ja, immer gespannt.
Was ist das da für eine Frage? Sorry.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Du bist der gewesen. Eben, es ist ja schon ein bisschen realistisch, was du gesagt hast, was ist die grösste vielleicht Enttäuschung und die grösste Freude an dieser WWDC gewesen für dich?
Ich glaube, die grösste Enttäuschung war, mir hat so ein bisschen die Vision gefehlt. Also so ein bisschen keine Vision von Apple. Sie haben immer gesagt, die Apple Intelligence Features, das ist irgendwie so ein Plan für die nächste Dekade. Ja, das mag natürlich so sein. Also die Technologie wird uns lang begleiten, aber es braucht meiner Meinung nach auch eine kurzfristige Vision oder, sagen wir mal so, wahrscheinlich ein Haufen Leute, die investieren möchten, wünschen sich so eine kurzfristige Vision auch. Und ich finde, es hat viel spannende, eben so kleine Funktionen gehabt, aber so das grosse Ganze, so das alte Motto «Think different», habe ich jetzt am Montag schwer erkannt, muss ich sagen. Das klingt jetzt ziemlich hart, aber mir hat es irgendwie wenig Weitsicht drin gehabt.
Ist das ein Problem vom Tim Cook, von ganz oben?
Hey, ich sehe nicht in die Firma drin, natürlich. Ich berichte zwar schon lange darüber, aber ich habe noch nie mit dem Tim Cook selber geredet. Es hat Anzeichen gegeben, natürlich, dass es auch intern so ein bisschen brodelt. Bloomberg hat ein paar Mal darüber berichtet. Es hat recht viel Wechsel und Rochade gegeben in diesen KI-Teams, auch kürzlich. Und quasi halt die Ankündigung von letztem Jahr, die dann nicht gekommen sind, die haben sicher irgendwelche Konsequenzen auch gehabt, oder? Mein grösster Highlight, das neue Design. Ich finde es trotz allem, auch wenn ich viele Fragezeichen habe, finde ich es spannend. Ich finde es vor allem spannend, weil es jetzt eigentlich das erste Mal seit langem ist, also es hat so, bei der Hardware, bei der Software, alles hat irgendwie gleich ausgesehen. Apple hat eben, wie du gesagt hast, Apple hat Google kopiert, Google hat Apple kopiert und Samsung ist auch noch irgendwie reingekommen. Und irgendwie haben sich all die irgendwie angeglichen und Android geht jetzt mit Android, also Google geht jetzt mit Android 16 irgendwie komplett einen anderen Weg. Die bleiben auf dem flachen Design, embracen da wirklich, sind viel verspielter. Und Apple hat auch wieder einen kompletten Kurswechsel gemacht beim Design und geht zurück zu dem dreidimensionalen, wird auch so ein bisschen verspielt, aber komplett auf eine andere Sache. Und da finde ich mega spannend. Da ist mein Highlight gewesen.
Ja, und ich habe das unterstützt, und zwar mit der Beobachtung. Wir haben ja die WWDC zusammen gefeatured auf blick.ch. Also du hast tickert von Cupertino. Ich habe da von Zürich aus ein bisschen Brimborium drum gemacht, und sobald wir auf Flüssigglas gepusht haben, ist die Quote recht hoch. Und ich glaube, das ist etwas, wir sind vielleicht manchmal viel zu fest in einer Funktion, Bubble. Am Schluss ist das Design, wie alles aussieht, was wahrscheinlich Leute interessiert. Und wenn ich da unsere Quoten angeschaut habe von dieser Geschichte, wie sie gelaufen ist im Vergleich zu allem anderen, was auf der Seite war, ist eigentlich sehr gut. Auf Nummer 1 zu dem Zeitpunkt, dann glaube ich, dass die Leute das durchaus schätzen, beziehungsweise sicher mal interessiert sind dran.
Ja, es betrifft natürlich auch viele Leute, oder? Also ich meine, in der Schweiz ist doch irgendwie noch eine iPhone-Quote von fast 50-50, oder? Also iPhone-Android-Split. Und die Leute, also Leute kaufen sich logischerweise nicht jedes Jahr ein neues Handy. Und dann ist da natürlich etwas, wo viel Veränderung bringt auf das Gerät, das du eh schon hast. Also es betrifft halt viel, eben wie du sagst. Genau.
Jetzt vielleicht zum Abschluss noch die große Frage für Nicht-Nerds unter unseren ZuhörerInnen. Wie bringe ich das Ding auf mein Handy? Muss ich bis in den Herbst warten oder kann ich da schon früher profitieren?
Du kannst, also wenn du Entwicklerin oder Entwickler bist, kannst du es jetzt schon installieren, würde ich allerdings schwer davon abraten, das zu machen, wenn man da nicht ist. Einerseits hat es einen Haufen Bugs, es kann crashen, gewisse Apps funktionieren nicht, manchmal es kann sein, dass die Batterie extrem schlecht ist oder die Batterieleistung extrem schlecht ist durch die Beta-Versionen. Es gibt aber dann ab Juli gibt es eine öffentliche Testversion, wo Apple veröffentlicht. Auch dort ist aber auch mein Tipp.
Wo sicher Public, nicht auf dem Public Beta heisst?
Wo Public Beta heisst, vielleicht nicht gerade direkt aufs iPhone installieren, sondern halt vielleicht mal aufs iPad, wo man vielleicht nicht so, wenn man es nicht so viel braucht, einfach nicht, wenn man mehrere Geräte hat, vielleicht auf ein Gerät, das man gar nicht braucht. Und rauskommt tut es dann im Herbst, ja. Also, ja. Also ist schon, um den September rum, und zwar für alle Geräte.
Ich bin auch schon reingehauen, habe eine frühe Version installiert und dann ist mein E-Bank nicht mehr gelaufen. Das war sehr ein unschönes Erlebnis gewesen.
Also genau, wenn zurückgeht, ist schwierig.
Ja, also wenn ihr ein altes Gerät habt, dort drauf installieren und sonst noch ein bisschen warten, vielleicht bis die weiteren Versionen von Public Beta draußen sind. Und dann könnt ihr das einfach einstellen, dort unter die Software, aber leider könnt ihr anklicken, dass ihr eben Public Beta auch wenn anzeigt, überkommt.
So ist es.
Das ist es zu iOS 26 und den KI-Funktionen. Und wie es denn wirklich wird, werden wir testen, wenn wir das installiert haben auf unseren Geräten.
Genau, da muss man vielleicht noch sagen, da haben wir bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Die Namensgebung, die ist komplett anders. Wenn du so iOS 26 sagst, so heisst das iOS 26, tvOS 26, macOS 26.
Ja, eigentlich wäre es so iOS 19 gewesen, weil jetzt ist genau. iOS 18 aktuell, aber es ist auf 26. Wieso?
Wegen der Jahreszahl von nächstes Jahr.
Aber ist aber 25 heute.
Ja, da ist korrekt, ja. Das ist ein bisschen halt so wie bei den Automodellen, machen sie es, glaube ich, auch
mal so. Also Apple lebt in der Zukunft, sie haben auf nächstes Jahr KI-Funktionen versprochen, Siri, die dann in iOS 27 wird sein.
Vielleicht, ja. Gut. Ich hoffe, ja. Ich hoffe für sie. Super. Bö, auch du hast eine Schülerreise gemacht, du bist in London gewesen. Wieso?
Genau, ich darf ja weniger weit fliegen wie du, ich habe es nach London geschafft, nicht nach Kalifornien. Und zwar, ich bin nicht zu Apple, sondern zu Google und Google hat uns ganz exklusiv Synth-ID gezeigt.
Das ist mega spannend, frage dich gerade mehr dazu aus, aber viel wichtiger ist, du bist an dem Landscraper gewesen, der extrem grosse Gebäude am King's Cross, wo sie gebaut haben. Erzähl mal ein bisschen, wie sieht das aus dort? Was hast du gesehen von dem?
Du bist mehr begeistert als ich, weil du erfahrst, dass ich dort hingegangen und ich bin dann King's Cross Station, Harry Potter Fan kennen sie, dort ist Gleis 9¾ oder so. Und hinten dran ist das Google-Gebäude. Wir als Zürcher sind natürlich wenig beeindruckt von Google-Gebäuden, weil ganz Zürich ist voll pflastert mit Google-Gebäuden. Und ich bin dann so wahnsinnig freudig in das Gebäude hineingelaufen. Es hat gerade so eine Rolltreppe gehabt, die oben ist, ins Atrium, oder wie man das nennt. Und dort hat es einen Google-Mensch gehabt. Und ich habe gesagt, hello, ich bin der Thomas Benker und ich komme an den und den Event. Und dann hat er so gesagt, nein, der ist unten. Dann bin ich wieder fast aus dem Gebäude raus müssen. Und unten im Parterre hat es so ein Konferenzzimmer gehabt. Das war zwar nett gewesen, aber ich habe jetzt nichts von dem wahnsinnig coolen Google-Gebäude gesehen. Sorry.
Schade, okay. Aber erzähl mal, Synth-ID, was ist das?
Also Synth-ID ist Abkürzung für Synthetic-ID und das ist der Weg oder Technik, wo Google geht, um AI-generierte Inhalte zu erkennen. Also, wenn Google auf irgendwelche Art AI-Inhalt generiert, sagt es ein Bild, ein Audio, ein Video oder Text, sollten wir mit dieser Technik im Nachhinein können das erkennen, ob es fake oder echt ist.
Und das funktioniert? Zuverlässig?
Jein. Und zwar, es funktioniert so, dass anscheinend schon lange, etwa seit eineinhalb Jahren, haben mir die Entwickler gesagt, Google, die Synth-ID einbaut in ihre AI-Tools. Also, wenn ihr innerhalb vom letzten Jahr irgendwelche Zeug generiert habt, könnt ihr das, dann ist drin. Und Google hat das so erklärt, es ist es, in jedem von diesen Inhalten ist es so ein digitales Wasserzeichen drin. Also, Synth-ID ist ein digitales Wasserzeichen, wo man nicht sieht von Augen oder nicht hört oder nicht sieht und nicht schmeckt. Aber das Tool, das sie haben, das kann das erkennen. Und wenn ihr googelt nach Synth-ID, werdet ihr auch auf die Seite kommen, aber ihr könnt euch nicht das noch nicht ausprobieren. Es gibt eine Warteliste, uns haben sie dann freigeschaltet, wirklich ein sehr exklusives Event. Und sie haben uns ein bisschen als Versuchskaninchen sozusagen missbraucht. Das sind ein paar Medienleute aus ganz Europa da gewesen und wir haben es müssen testen.
Und wie hast du das gemacht oder mit was hast du es getestet?
Ja, es ist relativ simpel. Also du hast, wie man es von Google kennt, es ist eine sehr schlichte Maske. Gib mir Synth-ID ein, dann hat es vorne einen Knopf. Kannst du entweder das Bild oder das Audio aufladen. Video und Text kommt später. Dann tun wir es aufladen und nachher geht es relativ schnell. Läuft es durch die Erkennung und nachher tut Google einem anzeigen, zum Beispiel bei einem Bild. Zuerst mal, ist es mit Google AI erstellt worden oder nicht? Das ist mal das eine. Und falls es dann mit Google AI erstellt worden ist, dann tut es so blau markieren, welche Stellen AI sind. Das heisst also, bei einem vollkommen generierten Bild, wie meistens dann alles blau, weil alles generiert ist. Oder wenn ich zum Beispiel ein echtes Foto auflade, wo ich zum Beispiel, ich weiß auch nicht, irgendwie aus den Alpen und ich tue einen Elefant in den Schnee setze, dann tut er dann nur jetzt in dem Beispiel den Elefant blau darstellen.
Und ich kann mir da nicht so richtig vorstellen, du hast gesagt, eben ein Wasserzeichen, das man nicht sieht und nicht geschmeckt oder nicht wahrnimmt. Wie funktioniert denn das genau dahinter?
Ja, das musst du mich nicht fragen. Das sind irgendwie Algorithmen, die hindurch rattern und dann das wieder in die AI-Kreation reinfriemeln. Eben, man sieht es nicht, aber das Detection-Tool, das kann es dann entdecken. Und es funktioniert erstaunlich gut. Sogar, wenn man es will, überlisten ist gut. Also eben das Bild zum Beispiel, wir haben dann mit Google Bilder generiert, die reingeladen. Ich habe Screenshots davon gemacht, die reingeladen sind, erkannt worden. Wir haben sogar mit dem Handy ab dem Bildschirm das Bild abfotografiert und dann vom Handy wieder aufgeladen in Synth-ID und es hat immer noch erkannt. Also, das ist relativ gut. Einschränkung ist es, man muss, wenn man es mit einem kleinen Teil, mit einem Ausschnitt vom Bild macht, zum Beispiel, dann geht es nicht. Oder wenn man es mit einer ganz kurzen Tonsequenz oder künftig dann Video- oder Textsequenz macht, das braucht ein gewisses Sample, dass es kann, das erkennen. Aber das funktioniert relativ gut. Es gibt aber unter uns gesagt einen grossen Haken.
Zu dem kommen wir gerade. Was mich noch Wunder nimmt, ist, Text kann es auch? Oder ist es nur Medien, eben Bild, Video, Audio?
Sie sagen, es funktioniert auch für Text, aber das haben wir jetzt noch nicht können ausprobieren. Wir haben noch können Bilder und Audio ausprobieren.
Okay. Der grosse Haken ist?
Der grosse Haken ist natürlich, es ist ein Google-Tool und es erkennt nur Google-Sachen. Einigermaßen zuverlässig. Das heisst also,
wenn ich mit ChatGPT ein Bild erstelle und da bei Synth-ID aufladen, dann heisst es.
dann heisst es nicht irgendwie...
der rosa-rote Elefant ist echt.
Könnte fake sein, sondern es heisst einfach, wurde nicht mit Google AI erstellt. Und das ist natürlich dann überhaupt kein Garant oder keine Garantie dafür, dass es eben nicht mit AI erstellt wurde, es ist einfach nicht mit Google erstellt worden. Und so gerne ich Google habe, es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht die erste Wahl zur Bildgenerierung, also die meisten Bilder, AI-Bilder auf dieser Welt werden wahrscheinlich mit ChatGPT oder mit Midjourney oder anderen Tools gemacht.
Mhm. Wieso braucht es denn so ein Tool?
Ja, also man muss schon sagen, es ist eigentlich ein löblicher Ansatz und es ist ja ein riesen Thema, vor allem wir als Journalisten sind da natürlich umso stärker betroffen als auch der Rest der Leute, aber die auch AI-Inhalt flutet das Netz. Früher haben wir darüber gelacht, das sind irgendwie, ich weiß auch nicht, Leute mit 6 Fingern abgebildet worden, man hat es easy erkannt oder wie auch immer, aber es wird immer besser und irgendwie muss man, glaube ich, künftig mal unterscheiden können, was ist echt und was nicht. Klar, wenn man irgendwie ein lustiges Bild für Kollegen generiert, wie auch immer, dann ist es ja egal. Aber wenn es dann irgendwie eine Aussage journalistische transportieren, es ist irgendwie ein Promi genommen worden, der irgendetwas macht, es wird umversendet, umvertwittert und irgendwelche Journalisten greifen das auf. Da ist eigentlich der Ansatz, dass es irgendwie ein Erkennungstool gibt, gut. Das Problem ist einfach, solange das nur Google macht, ist halt nur für einen kleinen Teil von der ganzen AI-Landschaft. Und ich weiss auch nicht, ob sie es vor allem auch machen, um ein bisschen sich positionieren, als sie machen etwas immerhin. Also, okay, eben, man muss es estimieren, sie machen etwas, aber noch mit dem Tool wird die Welt wahrscheinlich nicht besser. Der Anlass ist gut gewesen, weil wir uns dort sehr viele Gedanken gemacht haben. Und eigentlich müsste es so sein, dass sich die Industrie auf einen Standard einigt.
Dass man halt und die Bestrebungen gibt es schon?
Eher nicht. Ich glaube, jeder küchelt da ein bisschen selber vor sich hin. Und Google ist ja sehr momentan restriktiv noch mit der Herausgabe eben von der ID. Also eben einmal ist die Warteliste recht restriktiv. Und sie tun jetzt auch noch nicht so mit Third-Party-Apps zusammen schaffen. Und jetzt komme ich gerade zum anderer Punkt, wo ich will betonen, wo mir wirklich wichtig ist. Es gibt ja viel, wenn du googlest nach AI Detector App, irgendetwas, dann kommt extrem viel Zeug auf dich zu. Alle versprechen dir, hey, du kannst da deine Kreationen reinladen und deine Medien und wir sagen dir, ob es AI ist oder nicht. Und ich hatte das schon früher immer so ein bisschen mit Zwiespältig angeschaut, weil es hätte es genauso gut können in einen Zufallsgenerator reinlassen. Manchmal ja, manchmal nein. Und wir haben dann ein bisschen mit den Entwicklern von Google geredet und eben, wenn das sogar Google nicht schafft, so ein Tool herzustellen, das AI erkennt, sondern nur das eigene, weil sie es eben mit dem Wasserverzeichen versehen haben vorher, das haben wir nochmal eigentlich so ein bisschen mich bestätigt drin, dass ich von diesen Tools nicht viel halte, beziehungsweise dort sehr vorsichtig bin, irgendwie an einem Tool vertrauen, wenn es um AI geht. Besonders sagt auch Google, das ist vielleicht am Anfang noch gegangen, vor 1-2 Jahren, wo die Bilder noch wirklich schlecht gewesen sind. Mhm. Aber je besser die Bilder jetzt werden, desto schwieriger wird es, das herauszufinden.
Ja, also ich meine, du siehst es ja eigentlich nicht mehr. Also ich meine, wenn du Mühe gibst und wirklich willst ein Bild erzeugen, wo echt aussieht, dann schaffst du das auch. Und vielleicht halt die 3-4 Iterationen. Und ich glaube, also ich meine, eben früher mit den Anzeichen, mit Augen und Händen und so, auf das kannst du alles nicht mehr gehen heute. Also mit den neuen Modellen sind die Sachen zum Teil so gut, dass es unmöglich geworden ist, zum so kennen. Und nicht nur Bilder, oder? Also Bilder sind besonders schwer, aber jetzt mittlerweile sind wir auch bei den Videos, hat es auch dort grosse Sprünge nach vorne gemacht, oder?
Ja, das WO3 von Google.
WO3 von Google, genau. Oder? Ich meine, dort hat es seit ein paar Tage geistert so die Strassenbefragungen von irgendwelchen historischen Ereignissen rum, wo irgendwie Jesus irgendwie seine Jünger befragt oder.
Ja, es ist grossartig, so. Ja. Wikinger in England geben die Auskunft plötzlich und sind immer da die 8 Sekunden Ausschnitte, weil du noch nicht länger kannst generieren mit Video, dann zusammengeschnitten. Es ist ganz geil. Eben. Ja. Und da erkennen wir es natürlich, eben vom Inhalt her, hey, das ist nicht wahr, aber man kann es natürlich auch echter gestalten. Und eben einmal, gerade im Journalismus, wo es ja darum geht, Informationen zu sammeln und die auch wiederzugeben, ist natürlich kein Journalist erpicht darauf, irgendwie ein Zeichen wiederzugeben. Also wenn ich etwas gelernt habe in meiner langen Zeit als Journalist, ist eigentlich, dass kein Journalist extra will Fehler machen. Fehler passieren ab und zu, aber es ist meistens nicht extra. Wir haben einen aktuellen Fall gehabt in der Schweizer Medienszene. Unser Konkurrent, 20 Minuten, ist auf persönlich gewesen, die Geschichte, also persönliches Branchenportal. Die haben über den Albanien-Serbien-Match, wo am Wochenende war, Fußballmatch, berichtet. Und dort hat es dann auf einmal so ein Bild gehabt mit einer Dame, wo der, alles machen. So, der Doppeladler macht Szene im Stadion und das ist dann als echt ausgegeben worden. Aber ich muss sagen, in dem Fall hat es nicht einmal ein Tool gebraucht, man hat es im Bild wirklich angesehen, dass es fake ist. Sie haben es dann auch runtergenommen. Aber genau um das geht es. Du bist im Stress, am Arbeiten, du kommst Bilder rüber und dann was machst du? Du musst dem ja, also du musst das irgendwie abklären und es ist auch ein gewisses Vertrauen, muss ja rum sein, wenn du mit irgendwie Zulieferer oder Leser oder Agentur oder so am Dealen bist. Und da wäre natürlich ein Tool Gold wert, wo AI erkennt, aber eben wie gesagt, wie jetzt Google Beispiel zeigt, das ist sehr, wahrscheinlich noch nein, es ist nicht mehr ein langer Weg dorthin, es gibt wahrscheinlich keinen Weg, ausser alle AI-Firmen von der Welt tun sich dem committen und machen das, aber das machen eh nicht alle und es gibt immer noch irgendwelche Firmen, die dann nicht mitmachen oder du lädst das Modell selber auf den Computer und generierst das selber und dann kann jemand dich stoppen.
Was hat dich überrascht an dem Anlass?
Eigentlich, dass Google uns auf London gelockt hat, eben, und wir sind eigentlich dann nur Versuchskügel gewesen für ihr neues Tool. Aber so be it. Wenn das Tool besser wird, dann kann ich ein Feedback, dann, bin ich zufrieden. Und es hat einem wirklich ein bisschen zum Nachdenken gebracht, wieder eben um echte und falsche Content, wo da umschwirrt. Es ist dann die Frage gekommen, hey, ihr Journalisten, ihr Zeitungen, Newsportal, würdet ihr so ein Tool wählen in eurem Arbeitsalltag integrieren? Und die Antwort ist eigentlich ja, sie wie unisono, ja, theoretisch schon, aber eben wenn es nur euer, also Google Content kann erkennen, dann ist es einfach schwierig. Es könnte vielleicht sogar kontraproduktiv sein. Jemand lässt es dann rein, Google sagt, hey, das ist nicht von uns AI gemacht und man vertraut dem. Es ist aber eben und es hat auch uns ein bisschen über unsere Art von der Verifizierung eben mich zum Denken gebracht. Oder eigentlich muss ich sagen, sind wir dort auf einem einigermaßen guten Weg.
Ja, also ich meine, unterm Strich geht es natürlich, jede und jede in einer Firma ist natürlich auch immer angewiesen, zum selber mal den Kopf einschalten. Und ich glaube, das ist in vielen Fällen natürlich der erste gute Hinweis ist der Kontext, oder? Also nicht das Bild selber, sondern der Kontext selber. Wo hast du es gesehen? Wo kommt es her? Kann so etwas sein? Ist so etwas realistisch? Und dann aber schon auch das Bild selber natürlich Prüfung auch noch. Kannst du dort auch noch ein bisschen etwas dazu sagen, wie wir mit so Sachen umgehen oder wie bei uns dort der Ablauf aussieht?
Genau. Also das erste Mal muss man kritisch sein, eben was du gesagt hast, kann das sein? Das Problem dort ist aber,
die gute Geschichte ist eben die, wo es eben dann wirklich sein kann.
Genau. Meistens ja also erstmal, es gibt auch unglaubliche Geschichten, die stimmen. Mhm. Also, ich kann nicht von vornherein sagen, wenn das Bild spektakulär ist, dann stimmt es nicht. Auf der anderen Seite kann einem auch ein ganz langweiliges Bild zugeschickt werden, wo man nie würde daran denken, dass da ja irgendein hätte wollen reinlegen und man läuft dann rein. Also, wie es bei uns ist, wir haben uns ein bisschen davon verabschiedet, so Tools zu brauchen, sondern wir haben gute alte Menschen. Also es sind einfach Leute bei uns auf der Redaktion, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und wir benutzen zum Beispiel bei Blick Slack. Und wir haben einen Slack-Channel gemacht. Der heisst Media Intelligence. Also Journalisten, Redaktoren oder wer auch immer, wer gerade mit irgendeinem Material schafft und ist sich nicht sicher, nachdem er selber ein bisschen überlegt hat, hey, ist das vielleicht echt, ist das nicht, kann es mal dort aufladen. Und dann tun die Leute von unserem Videoteam oder ich oder du oder wer, dann kann auch jeder reinschauen, der Channel ist offen, kann dann dort noch ein bisschen Algo recherchieren und eben, ja klar, nehmen wir auch Tools, aber es geht auch ein bisschen um Hintergrundrecherche, also wenn ich irgendwie zum Beispiel wenn ich dem Bild von irgendeinem krassen News-Event auf der Welt dreht ist, dann tut man vielleicht andere Quellen zum gleichen Ereignis. Es kann so weit gehen, dass man gerade Schattenstände vergleichen, Sonnenstände oder so, Geolokalisierung, man schaut gerade vielleicht auf Google Street View schauen oder andere Anbieter, wo die Welt fötelt, hey, kann das etwa so sein? Man darf natürlich auch das Telefon in die Hand nehmen und mal jemandem anrufen und fragen, hey, ist das wirklich so? Ich sage nicht, dass das sicher ist, weil wenn jemand will reinlegen und lügt, wird es schwierig. Oder wir haben ja das Zwei-Quellen-Prinzip als Journalist, also dass wir meistens oder immer versuchen, von einer eigenen zwei unabhängige Quellen zu haben. Wenn dort eine Absprache herrscht, dann kann es auch sein, dass man reinläuft. Hat es auch immer wieder mal schon gegeben. Aber man muss immer einfach schauen, dass man das Bestmögliche macht. Das heisst nicht, dass man keine Fehler macht, aber die so versucht, so wenig wie möglich zu haben, beziehungsweise die zu eliminieren. Und das heisst, hängt auch viel mit Schulungen zusammen von den Leuten, das aufpassen, dass sie nicht alles glauben. Und ich muss sagen, muss unsere Redaktion ein Kränzchen winden. Bisher macht es das wirklich gut. Zum Teil sind sie jetzt sogar zu vorsichtig. Das heisst, wenn da mal ein echt spektakuläres Video reinkommt, meinem Gast ist AI. Und ja, kümmern sich nicht mehr drum. Aber lieber so, als dass man dann auf etwas reingeht.
Ja, und ich glaube doch, der Ansatz auch von Google finde ich eigentlich schon richtig. Ja, klar, eben der grosse Haken ist, es funktioniert nur mit ihren Sachen. Aber eigentlich wünschenswert wäre, wenn andere würden nachziehen, vielleicht halt auch mit einem Detektor, wo zuverlässig generierte Inhalte von ihren Tools erkennt. Da fände ich schon noch cool. Ich glaube, da würde viele Sachen vereinfachen. Und ich meine, nachher, wenn schon irgendwie die zwei, drei grössten oder besten Bilderstellungstools hast, wo dann nachher zuverlässig können, so Sachen erkennen, wäre dann natürlich schon ein extremer Gewinn. Ich meine, schnell irgendwie auf drei Webseiten und das Bild reinziehen und schauen, ob es AI generiert wird. Würde ich jetzt da so machen als Aufwand, ehrlich gesagt.
Ja, und apropos Tools, also ich sage nicht, die Tools sind alle schlecht. In der Recherche hätte ich durchaus verwendbar. Die besten Tools, die ich finde, zum AI Content ein bisschen auszufinden, kann es nicht sein, sind die grossen Chatbots selber. Also eben, wir haben darüber geredet, über das Bild, wo 20 Minuten reingehört ist mit dem Doppeladler. Ich habe das dann durch Gemini, ChatGPT, Claude und so gejagt. Und dort muss ich sagen, ChatGPT haben wir schön analysiert, das Bild, und ist auf die Idee gekommen, hey, das sieht jetzt aber doch sehr künstlich aus. Das Stadion ist so überraschend symmetrisch, irgendwie die Leute sind ein bisschen verschwommen, bla bla bla. Claude dasselbe. Gemini ist da wirklich sehr unten durch. Er hat gesagt, hey, ja, das Bild ist echt super. Brauch's doch. Und ja, ich könnte ja selber
Das heisst, Synth-ID ist noch nicht bei Gemini angekommen. Ja,
nein, ja gut, das könnte das Google-Bild sein, aber das stimmt auch, da hast du auch recht, Synth-ID ist noch nicht in Gemini selber eingebaut, also das kommt dann sicher mal noch, wenn das Tool dann gelauncht wird. Aber ihr könnt ja auch mal vielleicht ein bisschen Test machen, also ihr, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nehmt mal ein paar echte Bilder und ein paar generierte Bilder, die ihr vielleicht selber gemacht habt oder im Netz findet, und dann die mal in den verschiedenen Tools, die ihr im Netz findet, mal reinjagen. Und eben zum Beispiel, wenn es ChatGPT ist, zum Beispiel auch fragen, hey ChatGPT, ist das Bild echt oder fake? Und dann mal das Resultat anschauen. Und so lernt man natürlich auch da ein bisschen den Umgang mit diesen Themen. Ja, und dann das nächste Mal, wenn es hart auf herkommt, man muss dann schnell wissen, dann kann man es mal brauchen. Aber einfach nicht an einem Tool glauben, sondern wirklich das als ein kleines Kieselsteinchen im Mosaik sehen und wirklich selber überlegen. Und unsere Quintessenz beim Blick ist dann auch, wenn man mal etwas nicht können verifizieren und auch selber unsicher sind und ein gutes Buchgefühl haben, dann tun wir es halt lieber nicht publizieren, als dass wir irgendwie eine sensationelle Story haben, die dann am Schluss nicht stimmt. Genau, und das war eine spezielle Ausgabe von Prompt Zero, wo wir über den Ozean hinweg das mit Webcam gemacht haben. Beim nächsten Mal sind wir wieder im Studio für euch, der Thomas Benke und der
Tobias Bozon.
Ciao zusammen.
Prompt Zero.